Zur heutigen Folge, was ist los? Zu Gast bei uns Holger Speck aus Karlsruhe. Er ist Leiter hier vom Vokalensemble in Rastatt. Er ist aber auch noch Dozent an der Musikalischen Hochschule in Karlsruhe. Es wird wirklich sehr interessant. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Freue mich auch.
Holger Speck. Ich habe schon gesagt, ja, Leiter und Dirigent auch vom Vokalensemble Les Favorites in Rastatt. Habe ich es richtig ausgesprochen oder wie?
Ja, Vokalensemble, also französisch, genau, inspiriert und Les Favorites nach unserem schönen Barockschlösschen der Markgräfin, genau.
Genau, ja, ist schon wirklich auch sehr, sehr bekanntes Vokalensemble, hat auch schon sehr viel erreicht, wenn man natürlich auch zur Sprache kommt, aber Dirigent und Leiter, was sind da denn eigentlich Ihre Aufgaben hauptsächlich? Was, ich meine, klar, Sie sind da der Kopf, Sie stehen da vorne dran, aber... Ja, für die Leute, die das jetzt alles nicht wissen, erzähl das mal da ein bisschen was dazu.
Eine künstlerische Leitung definiert sich jetzt in meinem Fall darüber, dass man die künstlerische Planung, also auch Programme gestaltet, dass man eine Strategie hat, welche Konzerte in nächster Zeit wo stattfinden, mit welchen Veranstaltern man zusammenarbeitet. Und dann natürlich sozusagen das Kerngeschäft ist das Leiten der Proben und Konzerte selber. Deswegen künstlerische Leitung beinhaltet sowohl eine Dramaturgie als auch eine Planungsgeschichte, aber eben halt auch einfach das Handwerk des Dirigenten, also sprich des Leitens von Proben und Konzerten.
Das Taktangeber sozusagen natürlich. Ne? Das Vokalensemble, das hat auch natürlich den Namen Rastatt im Namen. Probt ihr denn ja auch in Rastatt oder hier in der Gegend? Ja, und wie oft? Eigentlich hauptsächlich vor Konzertsaison? Oder wie schaut das bei euch aus?
Mhm. Das ist also ein projektweise arbeitendes Ensemble. Das heißt, wir arbeiten mit Profis, die jetzt nicht jede Woche proben. Unser Sitz ist in Rastatt, weil wir gemeinsam vom Land Baden-Württemberg und der Stadt Rastatt gefördert werden. Das heißt, der gemeinnützige e.V. hat auch seinen Sitz in Rastatt. Und wenn es irgendwie geht, machen wir unsere Arbeitsphasen auch in Rastatt. Also wenn zum Beispiel die jährliche Konzertreihe der Klingenden Residenz im Sommer immer ist, dann sind wir hier in Rastatt oft im Bildungshaus St. Bernhard oder in entsprechenden adäquaten Proberäumlichkeiten, deren es in Rastatt nicht allzu viele gibt. Ja. Das ist auch nicht immer ganz einfach, einen Proberaum zu finden, aber wie gesagt, in dieser Aula von Bernhardusheim sind wir oft. Wenn aber natürlich Projekte außerhalb sind, wir hatten jetzt ein Großprojekt in Hamburg an der Staatsoper, dann sind die Proben natürlich vor Ort.
Klar, also
dann kann ich nicht in Rastatt proben und hin und her fahren. Aber wir versuchen, wie gesagt, möglichst, wenn es irgendwie geht und Projekte auch in der Nähe sind, die Arbeitsphasen hier in Rastatt zu machen.
Klar. Sie haben es schon gesagt, es sind alles Profis, hauptberufliche Musiker. Ist es denn auch so, dass viele der Musiker dann auch aus der Region kommen oder weil es auch projektbezogen ist? Oder ja, wie setzt sich denn so ein Projekt zusammen?
Ich meine, das hat sich natürlich entwickelt mit der Zeit. Wir hatten angefangen hier als regionales Ensemble. Wir hatten in Oetichheim in der alten Schule. Ich bin in Oetichheim groß geworden, auch auf der Freilichtbühne. Da ging das los mit einem kleinen Kreis von 8 Kommilitonen und Mitwirkenden der Freilichtbühne im Amateurbereich. Dann ging es über Wettbewerbe, dann professionalisierte sich das und so weiter. Und mittlerweile haben wir Sänger vom Rundfunkchor Berlin bis Basel, von Dresden bis Straßburg, weil einfach die Qualität
so hoch sein muss.
Ich meine, Bayern-München-Mannschaft spielen jetzt auch nicht so viele geborene Münchner, schätze ich mal. Der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist durchaus so, dass im Profigeschäft halt einfach die Qualität zählt. Das ist auch die Rechtfertigung, warum wir diese institutionelle Förderung haben, dass die Landesregierung eben sagt, sie wollen nicht nur in Stuttgart die großen, exzellenten, großen Projekte haben, sondern auch dezentral. Dadurch zeichnet sich auch das Kulturland Baden-Württemberg aus, was eines der vielfältigsten Kulturlandschaften weltweit eigentlich hat. Dass man sagt, man möchte in der Region Leuchttürme haben. Freiburg, das berühmte Barockorchester dort, Rastatt, das Vokalensemble in Mannheim, Kurpfälzisches Kammerorchester, Schwetzingen und so weiter. Ja. Das heißt, wie gesagt, der Qualitätsanspruch ist eigentlich die Legitimation der ganzen Geschichte und dazu braucht es halt tolle Leute.
Natürlich.
Und die kommen dann von den verschiedenen Musikhochschulen. Aber durch meine Professur in Karlsruhe ist es natürlich so, dass ich versuche an der Hochschule Studenten, die so auf dem Sprung ins Berufsleben sind, schon zu binden. Insofern ist der Anteil jetzt der Absolventen von der Karlsruher Hochschule ein bisschen höher, ist ja klar. Das ist für die auch gleichzeitig eine Chance, sich auszuprobieren. Aber wir rekrutieren die Sänger, wie gesagt, also republikweit.
Das Vokalensemble Rastatt gehört natürlich zu den bekanntesten und auch zu den erfolgreichsten. Ihr wart da sogar mal für den Grammy nominiert. Ist ja der wichtigste Musikpreis
ja, weltweit. Das war eine schöne Produktion über das Festspielhaus Baden-Baden. Die Deutsche Grammophon hat zusammen mit dem Mahler Chamber Orchestra und dem European Orchestra of Europe eine Reihe, alle Mozart-Opern einzuspielen für die Deutsche Grammophon. Und der Don Giovanni, der im Rahmen der Produktion lief, war dann eben für einen Grammy nominiert und wir waren da als für den Chorpart verpflichtet. Und das hat dem Ensemble natürlich schon eine ordentliche Publicity verschafft. Überhaupt die Zusammenarbeit mit dem Festspielhaus dauert jetzt schon über 20 Jahre. Man hat regelmäßig Kontakt durch Produktionen. Jetzt im September sind wir wieder da mit einer großen Ballettproduktion für John Neumeier. Mhm. Das ist eine tolle Plattform für uns auch natürlich. Mhm.
Gerade Sie als Dirigent oder als Leiter sind ja schon auch sehr viel rumgekommen in sehr, sehr viele Häuser weltweit. Was ist denn da ja, Ihr persönliches Lieblingshaus?
Ach, man also, bestimmt, oder? Also ich will mich jetzt nicht größer machen, als ich bin. Ich weiß nicht, in wie vielen großen Häusern, also was Sie unter Häusern verstehen. Ich meine, man war in Festivalorten, in der Kölner Philharmonie und sowas. Es ist die Frage, was man musiziert, also für eine Oper, sind die Anforderungen an einen Saal völlig andere als jetzt für ein Konzert. Und als Konzertsaal würde ich eine Atmosphäre, die Akustik in den Vordergrund stellen. Für einen Theatersaal geht es um die technischen Möglichkeiten. Wie gesagt, jetzt Hamburger Staatsoper ist durchaus so ein Lieblingssaal geworden, muss ich sagen, weil der mit dieser wabenartigen Zuschauerverteilung, die alle sehr nah dran sind, obwohl es sehr viele Leute sind, auch irgendwie 1700 Menschen, die da reingehen, aber die eben nicht so kastenförmig von einem wegsitzen, sondern wie in einem alten Amphitheater quasi im Halbrund relativ guten Kontakt haben. Das ist jetzt mein aktueller Lieblingssaal, sage ich mal so. Das Festspielhaus Baden-Baden durchaus auch. Mhm. Dort finde ich halt wirklich schwierig, diese Kastenform. Das heißt, wer auf dem zweiten Balkon hinten sitzt, hat halt eine Entfernung, ich muss jetzt schätzen, von 100 Metern zur Bühne. Und das ist natürlich für Kommunikation und für Kontakt nicht so ganz einfach. Ja. Aber die Akustik ist exzellent. Und natürlich bietet der Saal an technischen Möglichkeiten und an klanglicher Durchsichtigkeit auch viel.
Mhm. Gerade Sie als, an der Hochschule Unterrichtender, Sie spielen sicherlich auch einige Instrumente.
Nee, einige nicht. Also Klavier natürlich, weil ich selber im Unterricht auch begleite. Mhm. Ich habe auch mal Klarinette gespielt, das habe ich dann aber gelassen, weil ich dachte, man kann nicht alles machen. Ja. Als junger Typ wollte ich auch mal Klarinettist werden. Aber das Klavier und das Singen sind eigentlich die beiden Hauptpfeiler.
Schreibt man dann selber auch Lieder oder ist man lieber der Macher, der den Takt angibt?
Also ich sage immer selbstironisch, ich bin eigentlich Museumswärter, weil eigenproduzierte Musik, also ich fühle mich nicht berufen, Musik zu komponieren. Mhm. Dazu gibt es zu viele tolle Musik, die alle noch aufgeführt werden will. Und im Bereich des Songs oder des Pops und so weiter sind wir eh nicht tätig. Unsere Domäne ist halt eher die Barockmusik, die Klassik, die Romantik, so dieses Spielfeld. Und wer bin ich, dass ich meinte, ich müsste jetzt zu dieser tollen Musik, die es gibt, da noch was hinzufügen. Also wir führen eben die Musik auf, die uns, denke ich mal, am besten liegt. Das ist aus den jeweiligen Epochen halt so das Kernrepertoire. Ja. Und da haben wir noch einiges zu tun, wenn da alle gute Musik noch aufgeführt werden soll.
Das glaube ich, ja. Sie unterrichten in der Hochschule für Karlsruhe hauptsächlich ja junge Menschen in der Regel, oder?
Na klar, sind Studenten.
Sind Studenten. Was unterrichtest du da für Fächer?
Also ich habe eine Stelle, die Gesang, Ensembleleitung beinhaltet, Ensemble, Vokalensemble auch eben, im Blick auf das Berufsfeld des Berufschors in Deutschland. Also Sänger, junge Sänger, die kommen von der Schule, machen Aufnahmeprüfungen, werden genommen oder nicht. Wenn sie genommen werden, haben sie die Chance, ihre Stimme auszubilden. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, von neuer Musik über Chor, über das Pädagogische, also über Gesangsunterricht an Musikschulen und des Opernsängers natürlich, des Konzertsängers, des Liedsängers und eben halt auch des professionellen Ensemble-Chorsängers. Also wenn jemand in den Rundfunkchor will, wir haben 7 große Rundfunkchöre in Deutschland, der ARD-Anstalten. Mhm. Wir haben so viele Theater, die alle berufliche Chöre haben, die Opernchöre. Ja. Wir haben freiberufliche Ensembles, so wie wir das sind. Mhm. Die casten die Leute von Projekt zu Projekt. Mhm. Da muss man sich ja qualifizieren dafür. Und die Anforderungen an einen Opernchorsänger sind andere als die an einen Rundfunkchorsänger oder die an einen solistischen Sänger in der Oper. Und da bin ich sozusagen, das Segment decke ich ab. Also die jungen Leute kommen, fangen an, Gesang zu studieren und entdecken dann mit der Zeit ihre Neigungen.
Ja? Ja, in welche Richtung es gehen soll.
Ja, und wenn dann jemand sagt, Mensch, ich kann mir vorstellen, wirklich nach München in den Rundfunkchor zu gehen, dann muss der dort für das Casting Dinge können, die ein Sänger, der in Anführungszeichen nur auf die Opernbühne will, als Solisten nicht können muss. Mhm. Umgekehrt natürlich auch.
Klar, natürlich.
Ja, und das ist so das spannende Feld. Das heißt, ich habe da durchaus eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Von der Grundausbildung des Singens, also dem Handwerk, der Technik, bis zum künstlerischen Reifegrad für so eine berufliche Zukunft.
Mhm. Denken Sie, dass es für junge Menschen generell, ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich sagen soll, aber für junge Menschen, für die klassische Musik zu begeistern, ist es aktuell schwierig? Oder ja, weil ich sehe es jetzt bei mir in der Schule, war es natürlich so, da bekommt man jetzt nicht wirklich im Musikunterricht Klassik wirklich spannend oder interessant beigebracht, aber wie ist denn das im Studium? Möchten die jungen Menschen noch klassische Musik studieren oder ja, ist das noch attraktiv oder wie sieht es da aus?
Spannende Frage. Also erstmal finde ich es traurig, dass Sie nicht in den Genuss von tollem Musikunterricht kamen, weil da geht es nämlich los. Also wie gut sind an der Schule wie qualifiziert ist der Musikunterricht? Und da geht es jetzt nicht um den Unterschied zwischen Gymnasium oder Grundschule, sondern ganz generell müssten eigentlich an die jungen Leute die besten Pädagogen ran. Also es geht eigentlich in der Kindertagesstätte in dem Bereich los. Wird mit den Kindern dort vernünftig, hochqualifiziert, und da geht es jetzt gar nicht um Klassik oder nicht Klassik, sondern einfach die Qualität, tolle Arbeit gemacht? Oder ist es so ein bisschen, du kannst ja ein bisschen mit der Gitarre spielen, dann mach doch du mal ein bisschen Tralala. Ja. Und das setzt sich fort, und wir versuchen halt, weil wir an der Hochschule auch die gymnasiale Ausbildung der Lehrer beherbergen, das heißt die sogenannten Schulmusiker, also die Musik studieren mit dem Ziel dann, Lehrer zu werden an der Schule, dort anzufangen, dass dort eine hohe Qualität ist, dass dort eine große Motivation ist. Ich hatte das Riesenglück, hier am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium einen wahnsinnig tollen Musikunterricht zu haben, mit einem Leistungskurs. Wir waren zu dritt alle hochmotiviert, alle wollten Berufsmusiker werden. Das war natürlich vielleicht auch ein bisschen nicht repräsentativ für die allgemeine Situation, weil wir eine sehr kleine Gruppe waren. Ja. Und ich habe daraus eine sehr große Motivation fürs Studium gezogen, und ich erlebe es jetzt bei den Aufnahmeprüfungen zunehmend nach Corona gehen auch die Zahlen wieder nach oben, der Bewerber. Mhm. Wir hatten natürlich schon auch eine Delle, und ich glaube, alle 24 Hochschulen in Deutschland haben das so erfahren. Und jetzt kommen die jungen Leute wieder aus der Schule, sagen, Mensch, ich will, dass in der Schule gute Arbeit gemacht wird. Entweder, weil ich selber das so toll erlebt habe, oder aus der Negativerfahrung raus. Bei mir war das so eine Katastrophe. Ich will das besser machen. Mhm. Ich will einen guten Unterricht machen. Insofern ist die Motivation sehr hoch. Ich habe jetzt gerade in den letzten Wochen die Studienanfänger fürs neue Semester, einige, die Schulmusik machen, und ich erlebe da sehr wache, junge, motivierte Studenten.
Doch schön.
Wie dann die Erfahrung in der Schule ist, ist dann das nächste Thema. Also wenn man jetzt im Moment so in die Schulen hört, dann ist die Situation natürlich schon deutlich, ich sag mal, anspruchsvoller als noch vor 20, 30 Jahren, wo die Homogenität in der Gruppe größer war, wo man davon ausgehen konnte, dass 5. Klasse Gymnasium ein Standard zu erwarten war. Jetzt in Sachen musikalischer Bildung zum Beispiel, Notenlesen oder was weiß ich, dass so Mindeststandards waren, das ist mittlerweile offensichtlich nicht mehr so. Ich bin selber nicht in der Schule, deswegen kann ich es nur vom Hören sagen, aber ich höre immer mehr von Kollegen, die dann sagen, Mensch, ich muss eigentlich eine Klasse verschiedenster Niveaus unterrichten. Ja. Das ist auch spannend, ist aber natürlich auch schwierig, weil ich zum Teil Dinge machen muss, die eigentlich
manche schon längst können.
So, und das bremst dann die Leute aus, die ein bisschen weiter sind.
Die motivierter sind.
So, das ist nicht so ganz einfach, aber ich meine, das ist die Situation im Moment und mit der muss man umgehen. Und ich finde, dass Musik einfach so ein tolles, kreatives Fach ist, was sämtliche, Parameter bedient. Also es sind kognitive Fähigkeiten, es sind sensitive Fähigkeiten, Es sind körperliche Fähigkeiten, es sind soziale Fähigkeiten. Chor, Orchester, man muss aufeinander hören. Man kann nicht einfach nur so machen, dass das eigentlich im Rahmen der Humanitas, der Menschenbildung stattfinden soll. Sonst könnte man sagen, Mensch, so ein Musikunterricht kann man doch ins Private verlagern. Da sollen die Eltern ein bisschen Musikunterricht bezahlen und dann war es das. Aber das ist eben nicht.
Nicht Sinn der Sache.
Ja, genau. Ja.
Wie lässt sich das denn bei Ihnen mit der Zeit so alles vereinbaren? Ich meine, klar, als Dozent an der Hochschule geht natürlich auch sehr viel Zeit drauf. Aber wenn man dann natürlich mit so einem Ensemble unterwegs ist, mit Probe, mit ja, und auch noch mit anderen Projekten beschäftigt ist, ja, ist man bestimmt auch sehr, sehr viel unterwegs.
Ja, also ich meine, ich versuche es halt unter einen Hut zu kriegen. Das ist so, dass die Hochschule auch will, es ist eine künstlerische Hochschule, wir sind eine Kunsthochschule, keine pädagogische Hochschule. Das heißt, Die Hochschulleitung möchte auch, dass die Dozenten künstlerisch aktiv sind und Nicht in Anführungszeichen unterrichten, weil natürlich die Erfahrung, die man übers künstlerische Tätigsein mit an die Hochschule
bringt,
für die Studenten total wichtig ist. Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich irgendwie über Stimmausbildung da spreche oder so. Insofern bereichert sich gegenseitig. Ich freue mich auch regelmäßig aufs Unterrichten, wenn man länger unterwegs war und umgekehrt.
Ja,
so, es ist halt, man muss es halt koordinieren und muss gucken, dass die Semesterzeiten, während der Semestern, die Prüfungsphasen, Aufnahmeprüfungszeiten, da ist natürlich auch Präsenzpflicht für uns. Ich kann nicht sagen, ich bin in einer Abschlussprüfung von Studenten nicht da. Das geht natürlich nicht. Insofern ist es immer auch ein bisschen eine Jongliererei mit den Terminen, aber bisher, toi, hat es ganz gut geklappt.
Mhm. Welche Instrumente können alle zusammen große Ensemble, wie jetzt das hier in Rastatt, was gehören da alles für Instrumente dazu?
Also wir haben ja das Kernensemble, auch das, was sozusagen gefördert wird, ist das Vokalensemble. Mhm. Das sind nur, in Anführungszeichen, Sänger. Mhm. Das heißt, da gibt es keine Instrumente, das ist ein Chor. Der variiert von der Besetzungsgröße, je nachdem, was wir machen. Wir haben jetzt gerade am Dienstag den Festakt fürs Land umrahmt für die Einweihung der Schlosskirche. Mhm. Für die staatlichen Schlösser und Gärten. Da waren wir in einer kleinen Besetzung mit 12 Sängern unterwegs. Wir haben aber im Festspielhaus in Baden-Baden auch schon mit 65 gesungen, je nachdem, wie es um eine Oper geht und so weiter. Also das ist rein Vokal.
Ja.
Und das gegründete Barockensemble, die Favorit, das ist quasi das Orchester.
Das Ganze.
Was dazu kommt, nee, es ist nur das Orchester.
Okay. Also
es sind zwei getrennte Klangkörper. Das Vokalensemble ist der Chor, Le Favorit ist das Orchester.
Mhm.
Und im Orchester spielen eben die Orchesterinstrumente von der Geige bis zur Pauke, was irgendwie auch das in Variationen. So ein Unterschied ist, ob man eine barocke Kantate macht. Wir haben hier Musik vom Rastatter Hofkapellmeister gemacht am Dienstag von dem Herrn Fischer, der zur Zeit von Johann Sebastian Bach gelebt hat. Und es ist eine relativ schlanke Besetzung mit zwei Geigen, zwei Bratschen, Continuo, also Orgel, Cello, zwei Trompeten, Pauken.
Mhm.
Und dann ist das Orchester natürlich auch, wenn wir ein Oratorium machen, Schöpfung von Haydn, da sitzen dann halt 60 Musiker da. Also auch das mit Freiberuflern und wechselnd, je nach Stück.
Spannende Sache auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwelche Rituale oder was man vor jedem Auftritt macht? Ich meine, klar, die Sänger singen sich ein, die Musiker, die stimmen ihre Instrumente, aber gibt es da irgendwie was? Manche Musiker oder Rockmusiker, die trinken Bier oder machen irgendwas. Gibt es bei euch da irgendwelche spezielle Rituale, die Profimusiker machen?
Also die Sache mit dem Alkohol will ich jetzt mal nicht gehört haben. Das ist natürlich strengstens verpönt, weil das natürlich irgendwie das mag bei so Unterhaltungsmusik oder im Bereich Jazz oder so vielleicht ein bisschen was anderes sein, weil es da auch nicht um diesen Hochleistungssport der Stimme geht. Das ist ja ein Drahtseilakt. Da geht es ja um Millimeter, um Genauigkeiten und also eine Konzentrationsfindung ist aber wirklich bei jedem Musiker auch ein bisschen anders. Ich kenne Leute, die ich selber bin auch so. Ich mag nicht überkonzentriert zu lang alleine in der Garderobe, bevor man rausgeht. Das macht mich eher nervös.
Okay.
Also ich mag irgendwie, dann ist man im Hotel oder sowas, dann fährt man nochmal im Geist sozusagen die Piste ab und überlegt sich nochmal die Stücke, die schweren Übergänge und so weiter. Und dann geht es aber auch los. Ich kenne aber auch Leute, die einen halben Tag vorher kein Wort reden, sich wirklich einschließen. wissen, absolut fokussiert sind auf diese Geschichte, auch auf dem Weg von der Garderobe auf die Bühne nicht angesprochen werden wollen. Okay. Und mit so einem, also ich glaube, das ist sehr individuell, sehr unterschiedlich. Und ich meine, klar, man muss ein Instrument wach halten, ein Einsingen, also uneingesungen geht niemand auf die Bühne, aber in der Regel sind die Konzerte abends. Hm. Da hat man schon vielleicht sogar schon eine Probe gehabt oder so. Ja. Und Instrumentalisten genauso, die spielen natürlich nochmal schwere Stellen und so weiter. Aber wie gesagt, habe da sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht.
Das glaube ich, Gibt es denn ein Lieblingsstück von Ihnen, das Sie am liebsten spielen oder aufführen?
Ach,
oder aufführen
du liebe lassen? Zeit, wie viel Zeit haben wir?
ja, eins so, gibt es keins, wo ich sage, das ist das,
nee,
wo
Sie am liebsten... Also da müsste ich wirklich jetzt lügen, weil ehrlich gesagt, was man gerade tut, also wir sind jetzt gerade zum Beispiel, steht im Zentrum diese H-Moll-Messe von Bach, die natürlich eines der größten Musikwerke des Abendlands überhaupt ist. Und ich meine, in dem Moment, wo man sich jahrelang mit dieser Musik beschäftigt, ist das natürlich, wächst einem das so ans Herz, weil man so intensiv da dabei ist und so gut das kennt und zusammen das erlebt mit seinen Musikern, dass man sagt, also wenn Sie mich jetzt gerade fragen würden in der Probe, dann würde ich sagen, die H-Moll-Messe. Wenn dann das nächste Projekt kommt und ich darf in Ljubljana nächstes Jahr in der Philharmonie dort eine große Bruckner-Messe machen, ja. Ich meine, dann werde ich sicher wahrscheinlich bei der Probe sagen, jetzt ist gerade Bruckner irgendwie das. Aber es gibt natürlich so Komponisten wie Bach und Brahms und Mozart und Beethoven, Mendelssohn, die schon irgendwie ans Herz gewachsen sind. Vielleicht auch deshalb, weil sie
die Klassiker
Musik
sind.
Für die Besetzung geschrieben haben, ja. Die wir halt so machen.
Ja, klar.
Also in Bereichen, wo ich mich nicht so gut auskenne, da habe ich natürlich auch weniger Lieblingskomponisten.
Mhm. Aber schon so, dass sie hauptsächlich gerade auch für die Hochschule, auch weil es da in die klassische Richtung geht, dass es dann eigentlich schon eher im klassischen Bereich bleibt oder auch mal irgendwie in die Popmusik abdriftet? Gibt es da auch mal Projekte, die Sie geleitet haben? Oder ist es doch eher so fokussiert hauptsächlich auf das Klassische?
Ist es tatsächlich, wobei das Wort Klassik ja sehr missverständlich ist. Weil was ist Klassik? Klassik bezeichnet im strengen musikwissenschaftlichen Kontext eigentlich nur die Zeit zwischen 1730 und 1800, Pi mal Daumen, ja, aber unsere Beschäftigung geht mit der frühen Barockmusik, mit der Renaissance-Musik um 1400-1500 los und endet im frühen 21. Jahrhundert. Insofern ist Klassik populär, also wie sagt man so, umgangssprachlich für alles verwendet, was irgendwie zwischen Renaissance und Wiener, der neuen Wiener Klassik sich abspielt, und das ist schon das Hauptbeschäftigungsfeld, das stimmt. Aber es ist ganz witzig, wir haben an der Hochschule einen Chanson-Dozenten, ganz toller Mann aus Zürich, der mit Studenten, um diesen Tunnelblick der, ich sage jetzt auch Klassik, ein bisschen aufzubrechen, mit den Studenten oft Chansons arbeitet zum Beispiel. Und die kommen immer ganz happy aus dem Unterricht raus, weil sie sagen, Mensch, ich erlebe mich da als Musiker nochmal in einer anderen Art und Weise. Ich habe eine andere Bühnenpräsenz, als wenn ich jetzt eine Beethoven-Arie singe. Und es bereichert das Künstlerleben, das auf der Bühne stehen, unbedingt, wenn man also nicht nur Klassik macht, aber das Kerngeschäft eines Musikers an der Musikhochschule ist die Klassik. Ansonsten gibt es die wunderbare Popakademie in Mannheim, wo man das sozusagen professionalisiert. Und wenn jemand sagt, hey, mein Geschäft soll der Jazz und der Pop sein und so weiter, dann wird er nicht in einer Musikhochschule
studieren. Natürlich, klar.
Oder mit einer, wo es einen Schwerpunkt darauf gibt. Und das ist in Karlsruhe nicht unbedingt der Fall.
So ein ehrliches Klassischer. Ne? Genau. Was halten Sie denn zum Thema? Ich bin ja auch persönlich ein bisschen in der Popmusik oder auch im Hip-Hop-Bereich unterwegs, und da ist es ja oft so, dass viel gesampelt wird, auch oft von älteren Stücken, von klassischen Stücken. Wie sehen Sie das gerade als Dozent zum Thema Sampling in neue interpretierten Stücken?
Na, ich will mal sagen, das gibt's nicht.
Okay.
Das gibt's einfach deshalb nicht, weil es eine Live-Situation ist. Das heißt, wenn jemand einen Liederabend macht oder einen Arienabend oder eine Oper singt, was will ich da samplen? Der geht raus, hat sich, seine Stimme, sein Herz und seinen Körper und muss singen. Ja. Also Technik ist nicht vorhanden. Also ich meine auch das das physikalische Phänomen, dass jemand in einem Haus mit 2.500 Plätzen ohne Mikro, ohne jede Verstärkung, so mit der Stimme umgehen kann, dass in der letzten Reihe versteht, hört, Text versteht, ist Teil der Ausbildung. Das heißt, ich muss eine Stimme so trainieren, dass die ohne jede technische Zutat in einem großen Saal tragfähig ist. Und was Sie ansprechen mit der Technik, das kommt eher ins Spiel beim Schnitt für eine Produktion. Mhm. Also wenn eine CD aufnehme und habe irgendwie von der Stelle irgendwie 5 Takes, dann kommt natürlich die Kunst des Schneidens ins Spiel.
Dann nimmt man schon das Beste.
Nicht? Und arbeitet kollagierend da. Aber in der Live-Situation gibt es sowas nicht. Mhm.
Sie haben es gerade angesprochen, gerade mit CD-Produktion. Wie ist denn das? Ich meine, das Streaming ist ja immer mehr auf dem Vormarsch, aber bei der klassischen Musik oder gerade wenn man Gesang mit sehr vielen Instrumenten dabei hat, da ist es ja trotzdem auch so, dass man den Wert auf Qualität legt des Mediums. Das kann man natürlich am besten bei einer CD oder auch bei einer Schallplatte. Aber wie ist denn das? Kommt das Streaming auch im Klassischen immer mehr in Gang oder wie ist denn das da?
Absolut. Also ich meine, Streaming ist mittlerweile der Hauptverbreitungsweg. Ich habe Studenten, die wissen nicht mehr, wie eine CD aussieht. Okay. Bei mir zu Hause stehen noch 5 Regale voll. Also da merkt man schon den Generationenwechsel. Es wird nur noch über die großen Plattformen gestreamt. Ich muss selber sagen, lernen auch langsam die Vorteile kennen, weil es natürlich eine unglaubliche Chance ist, sich zum Beispiel Interpretationen zu holen. Wenn ich jetzt mit einem Stück mich beschäftige als Student und habe in wenigen Klicks 5, 6 verschiedene Aufnahmen davon und kann mir die
vergleichen,
ist es natürlich eine super Sache. Auf der anderen Seite verliert das Medium ein bisschen an Wert.
Ja.
Weil es ein bisschen beliebig ist, weil es abrufbar ist, weil es quasi unendlich reproduzierbar ist. Insofern ist es mit dem Stream so eine Sache. Also wenn man sich das bewusst nutzt mit Sinn und Verstand und das hernimmt für Zwecke, die man braucht, ist es toll, weil niemand von uns kann so eine Bibliothek zu Hause stehen haben, wie ich die über die Plattform habe.
Jeden im Fingerschnips.
Im Bruchteil von einer Sekunde. Auf der anderen Seite, dadurch, dass alles jederzeit immer verfügbar ist, wie gesagt, leidet die Wertigkeit ein bisschen. Man muss das schätzen, weil jede einzelne dieser Aufnahme ist gemacht, ist hergestellt, ist zum Teil hochkarätig.
Und finanziell.
Und finanziert, sauteuer.
Ja.
Die Leute sind auch nicht mehr bereit. Wir produzieren jetzt gerade für den SWR und für Chaos in Stuttgart eine neue CD im Herbst. Mhm. Der Verlag sagt auch, also wir können nicht mehr, die Verkaufszahlen von CDs gehen rapide nach unten.
Klar.
Die Streamingzahlen steigen zwar auch, aber es ist ein Unterschied, ob jemand sich diese Hardcover besorgt und dafür, weiß nicht, 30 Euro hinlegt.
Ja.
Oder ob jemand streamt und sagt, für den Track, irgendwie mich interessiert jetzt nur diese
eine Cent, 0
Cent. Insofern kann man es den Leuten noch nicht verdenken, dass das unter finanziellem Aspekt halt attraktiv ist. Ich persönlich habe halt einfach auch gerne noch dieses Ding in der Hand. Ich habe auch gerne ein Booklet, was
Lest
ich rausziehe.
Nach, wer damit,
hab die Texte
wer mitgewirkt
drin,
hat.
Hab Übersetzungen, weiß,
Klar.
wer wann, wo das aufgenommen hat. Aber ich meine, auch das wird kommen, dass man bei den Anzeigen auf den Streaming-Plattformen abrufen kann, wer, wann, wo, vielleicht sogar einen Text, ein Libretto mit Übersetzung.
Ja.
Da hängt es noch, finde ich. Das ist noch ein deutlicher Nachteil. Da gibt es ja mittlerweile aber auch Plattformen, die das schon anbieten. Also ich glaube, es geht nicht mehr allzu lange. Dann wird die gepresste CD der Vergangenheit angehen.
Leider, ne? Ja, was noch kurz zum Ende. Was sind denn Ihre Ziele für die Zukunft gerade? Für sich selbst oder auch für das Vokalensemble? Gibt es da irgendwelche Planungen, wo es hingehen soll oder was man da vorhat?
Ganz viele tolle Musik zu machen, sage ich jetzt mal. Weil Ziele entstehen durchs Machen. Also wenn man eine Produktion hat und stellt dann fest, man könnte in die Richtung noch mehr gehen oder da geben sich Kontakte.
Mhm.
Jetzt durch die Produktion in Hamburg hat sich witzigerweise eine Produktion in Baden-Baden wieder rückergeben. Oder man lernt Musik kennen, man lernt Menschen kennen, die sagen, kennst du die Musik, könnte man das mal machen? Also so ein Ziel nach dem Motto, in 3 Jahren will ich da und da das machen, das ist schwierig, weil man hat es auch nicht in der Hand.
Ja.
Also jedenfalls nicht.
Man weiß es nicht sicher.
Planbar, genau. So, aber was man machen kann und was ein Ziel ist, einfach möglichst konzentriert in der Zeit, wo ich diese tolle Mannschaft irgendwie zusammen habe, was ja auch immer eine finanzielle Frage ist, ja, das Optimale zu erreichen, möglichst viele Menschen zu erreichen, zu bewegen mit der Musik. Wir machen das ja nicht für das anonyme Publikum, sondern für einzelne Menschen, die Ohren und Herzen haben,
die das
ankommen
wollen.
Muss, die das hören wollen. Und wenn sich daraus dann Dinge ergeben, dann freue ich mich. Insofern bin ich gespannt, was in 10 Jahren ist. Wir versuchen einfach, wie gesagt, jederzeit so gut, so interessant, so kommunikativ wie möglich Musik zu machen. Und dann werden wir sehen, was passiert.
Gutes Schlusswort. Eine Frage, die ich jeden Gast immer am Ende stelle. Was ist für Sie Heimat?
Heimat? Das ist eine schöne Frage. Also Heimat ist, wenn ich hierher komme oder nach Ödichheim zu meinen Eltern und den angestammten Dialekt höre, dann fange ich an, irgendwie mich daheim zu fühlen. Ist aber auch dort, wo Menschen mit mir zusammen so musizieren, dass ich mich wohlfühle. Und das kann in Rio de Janeiro oder in Ljubljana oder in Karlsruhe oder in Rastatt oder in Ödichheim sein.
Okay, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Danke, dass Sie bei uns Gast waren bei Was ist los? Das war Holger Speck, Dozent an der Musikhochschule in Karlsruhe und natürlich Leiter und Dirigent vom Vokalensemble Le Favorite in Rastatt. Dankeschön und
vielen Dank.
Tschüss.